so beschissen geht und die Zukunft nur schwarz aussieht und ich wollte einfach schlafen und ich konnte nicht, bin ich depressiv und ich nehme keine Medikamente, gefühlt plötzlich wieder ich wurde.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Darüber spricht Frau nicht. Für alle, die jetzt zuhören und natürlich auch an uns, die wir hier uns jetzt begegnen in diesem Gespräch. Liebe Franziska, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei uns im Podcast.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Und auch Katja, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Und heute erwartet uns ja ein Einblick in deine Erfahrung, in deine Geschichte, deine Lernerfahrung auch, liebe Franziska. Richtig, in auch die dunklen, vor allen Dingen ja auch mal die dunkle Seite unserer Seele. Und ich denke, dass jede von uns das schon mal in welcher Form auch immer erlebt hat. Von daher ist es so schön, dass du für so viele sprichst und das doch so ein Thema ist, was eben so selten besprochen wird, mit allem, was jetzt dazugehört. Und auch wenn man eben ja darüber spricht, dass es oftmals so viele Vorurteile hat, darüber nicht zu sprechen, und du uns bestimmt also auch deine tiefen Einblicke geben kannst, die auch hoffnungsvoll ganz gewiss sind, bis heilsam. Darauf bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich auf deine Erfahrung, die du mit uns teilst, liebe Franziska. Danke dir. Genau. Magst du mal gleich verraten, was du mit der dunklen Seite der Seele vielleicht meinst, was aus deiner Sicht damit gemeint ist, ja.
Ja, gerne. Also ich hatte anderthalb Jahre lang eine wirklich schwere Depression, wo ich am Ende sogar auch Zeit in der Psychiatrie verbracht habe, also über einen Monat. Und also es war eigentlich Depression gemischt mit schweren Angstzuständen. Das kennen sicherlich auch viele. Und während ich da so drin gesteckt habe, habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt für immer so. Mein Leben ist vorbei. Mir geht so, also ich war halt einfach so verzweifelt, war halt so mein Dauerzustand. Und ja, es ging mir einfach wirklich richtig, richtig, richtig schlecht. Und ja, weil du auch schon meintest mit dem Hoffnung geben, dadurch, dass ich so diese Erfahrung habe, wie es ist, wenn es einem wirklich so beschissen geht und die Zukunft nur schwarz aussieht und ja, ich auch keine Hoffnung hatte, dass ich aus diesem Zustand, in dem ich bin, wieder rauskomme, ja. Und auch meine Mutter und meine Freunde, die haben natürlich von außen immer gesagt, ja, die alte Franzi, die schlummert tief in dir, die ist nicht weg. Und ich sage, nein, es ist alles weg. Und ja, und deswegen möchte ich aber auch so zur Hoffnung ermuntern, weil ich habe es ja geschafft, also sonst wäre ich jetzt nicht hier in diesem Interview.
Oh ja.
Heute ist der letzte Tag, passenderweise, an dem ich noch krankgeschrieben bin.
Cool.
Ja. Und genau, ich erzähle gerne davon, ja, genau, weil es auch war, gerade auch nicht in, also während ich da drin steckte, hat sich einfach nur wie die absolute Zeitverschwendung angefühlt und einfach nur schrecklich. Und jetzt im Nachhinein habe ich aber wirklich ganz viel dadurch gelernt, auch für meine Arbeit mit Menschen und übers Leben und für mich selbst. Und ja, das finde ich auch spannend, wie man aus so einer schlimmen Erfahrung dann eigentlich doch so Learnings auch ziehen kann, ja.
Mhm. Spannend. Da können wir ja dann gleich vielleicht noch dazu kommen. Ich hätte die Frage an dich, Franziska, kannst du mal uns noch ein bisschen vielleicht mitnehmen, wie hat sich denn das angefühlt? Kannst du das irgendwie beschreiben, ansatzweise, wenn es alles ganz, ganz schlimm sich anfühlt und alles schwarz zu sehen, quasi nach vorne und nicht nach vorne zu schauen. Wie kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, denn stand da?
Also erstmal war es so, dass wirklich meine mentalen Fähigkeiten extrem eingeschränkt waren. Also das hört sich eigentlich ziemlich unglaublich an, aber es war halt wirklich so, dass ich nicht mehr richtig denken konnte. Und das, ich habe es aber mitbekommen. Also ich war offensichtlich in so einem, also jetzt im Nachhinein habe ich auch, ich habe einen anderen Podcast über Depressionen gehört, wo auch eine das erzählt hat, dass sie es mental nicht mehr hingekriegt hat, sich ein Essen zu kochen. Und bei mir war es wirklich so, meine Fähigkeit, meinen Alltag zu managen, war eigentlich, also es war einfach kein normales Leben in dem Sinne möglich, weil, also zum Beispiel, ich konnte gar nicht mehr richtig reflektieren oder nachdenken. Also ich konnte halt, ich habe eigentlich ein reiches Innenleben, habe auch immer viel Tagebuch geschrieben und so. Und es war aber alles wie weg. Also ich konnte, wenn ich mal, dann habe ich mal probiert, mal wieder was aufzuschreiben, aber dann konnte ich nur so aufschreiben, so, heute habe ich das gemacht. Oder wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann hatte ich gar nichts so zu sagen. Also jetzt so ein Gespräch, wie wir jetzt hier gerade führen, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und tatsächlich fällt es mir jetzt manchmal sogar im Nachhinein ein bisschen schwer, mich so, weil jetzt mein Zustand so völlig anders ist, fällt es mir jetzt manchmal doch schwer, mich daran so zu erinnern. Aber ich weiß noch, dass ich bei allem, was ich erlebt habe, so einen Ja-Aber hatte. Es wäre eigentlich so schön, aber mir geht es so schlecht. Also auch positive Dinge, die ich erlebt habe, so Zeit mit Freunden oder so, das war halt, es lag irgendwie wie über allem, lag mein Zustand, der sich also einfach so, es hat sich so auch angefühlt, als würde ich gar nicht richtig leben, als wäre ich so abgeschnitten vom Leben und müsste anderen so beim Leben zugucken und könnte selber irgendwie gar nicht mehr, also nur noch so, weiß nicht, ob funktionieren das richtige Wort ist. Ja, und dann hatte ich halt zwischendurch diese ganz schlimmen Angstzustände, wo ich irgendwie, ja, das ist auch so komisch, so darüber zu reden, aber habe ich mir dann so vorgestellt, wie das wäre, wenn ich schon tot wäre. Mhm. Also
in dieser Angst dann?
Ja, irgendwie, ich lag dann so nachts im Bett und habe dann so gedacht, so ja, ich bin eigentlich so ein Gerippe oder so und habe dann irgendwie so wie so meinen eigenen Tod da auch so gesehen und hatte dann ganz logischerweise ganz dolle Angst. Und einmal hatte eine Freundin, da waren wir bei einer Freundin zu Besuch, da habe ich bei ihr im Bett geschlafen und ich habe richtig so gewimmert im Schlaf und habe so ganz komisch geatmet und so. Und es war für die Freundin auch fast nicht auszuhalten irgendwie. Ja, also es war wirklich so, oder auch meine Mutter, da hatte ich auch mal bei meiner Mutter im Zimmer geschlafen und bin dann so nachts aufgewacht und habe dann irgendwie so halb so geschrien, ich will nicht sterben, so. Und meine Mutter hat einfach nur, oh, ich zähle die Tage, bis du in eine Klinik gehst, hat sie halt gesagt. Und dann war ich auch in der Klinik, also vielleicht führt es jetzt auch zu weit, aber ich war zuerst in einer psychosomatischen Klinik und das hat mir halt leider nicht geholfen. Also es war wirklich so eine lange Odyssee auch bei mir, ja.
Darf ich nochmal, Franzi, einen kleinen Schritt zurückgehen?
Ja.
Ich sag mal, wer war denn die Franzi vor diesem Zustand? Also bloß, dass wir mal so fühlen können, wie so dein Leben aussah, bevor du in diesen krassen Zustand geraten bist.
Ja, super gerne. Wir können da auch, das hatte ich auch immer wieder gesagt, ich habe es schon so angeschnitten mit der alten Franzi. Also ich bin halt ein total lebensfroher Mensch eigentlich. Ich leite auch Frauengruppen, wo ich so Frauen bestärke, durch Körperarbeit in ihre Kraft zu kommen und ihr Energieniveau zu erhöhen. Ich gebe Sehtrainings, wo es klar auch um die Sehkraft geht, aber auch so um die Schönheit des Lebens zu sehen, sage ich mal. Und ich war halt so total aktiv und auch so spirituell angebunden, würde ich sagen. Aber ich habe halt immer sehr viel auch gepowert. Ich habe halt irgendwie 5-mal die Woche 1,5 Stunden Power-Yoga gemacht, hatte ganz viele Freunde, immer so voll viel gelacht und in die Natur gefahren und eben, also ja, mit diesen vielen Freunden, das war auch charakteristisch, mir so ganz viel Gedanken gemacht über das Leben, meine Aufgabe hier. Also ich habe auch so das Gefühl gehabt, ja, ich habe so ein Calling, das mit den Frauengruppen und mit dem Seetraining. Und also meine Firma, in Anführungszeichen, heißt auch Glücklich im Körper. Vielleicht dann auch nochmal so gedacht, als die Depression dann immer sich mehr verstärkt hat und ich am Anfang noch gearbeitet habe, habe ich auch gedacht, ja, ich bin selber aber weder glücklich noch im Körper irgendwie gerade. Es war deswegen nochmal besonders schlimm, weil das sich dann nicht authentisch angefühlt hat. Und genau, also ich würde sagen, ich war wirklich ein sehr lebensfroher Mensch, die aber vielleicht manchmal auch das nicht so haben konnte, wenn sie mal schwach war oder so. Also schon immer so stark und Powerfrau und Power-Yoga und Workout und Frauenpower. Und ja, dann war ich umgezogen in meine erste eigene Wohnung. Und dann habe ich halt plötzlich Schlafstörungen bekommen. Das war so ganz plötzlich. Also es war auch heiß in meiner Dachwohnung. Aber es ging dann irgendwie los, dass ich so in einigen Nächten plötzlich nur 4 Stunden oder so geschlafen habe und dann so wach lag. Und ja, und irgendwie musste ich dann auch öfter mal so einfach weinen, also ohne Grund. Ich weiß auch noch, ich war einmal so beim Lidl einkaufen, eigentlich ganz normal. Und dann bin ich plötzlich so auf dem Parkplatz zusammengebrochen und habe geweint. Oder ich habe mit meinem Freund Armbrot gegessen und habe plötzlich angefangen zu weinen. Und der konnte damit überhaupt nicht umgehen. Der hat dann so gesagt, was ist denn los? Wir sitzen doch hier, essen schön Armbrot, ist doch alles in Ordnung. Und ich habe das selber erst im Rückblick gemerkt, aber ich bin in so einen richtigen Negativstrudel reingekommen und hatte halt auch immer weniger Kraft so durch die Schlafstörungen. Und habe dann halt auch so ein bisschen, war halt dann auch so ein bisschen schwächer. Und das konnte ich dann überhaupt nicht haben. Also da habe ich dann auch so irgendwie gegen gekämpft. Das ist so auch schon ein Learning, was so mal so einfließt. Es ist halt okay, wenn man mal eine schwache Phase hat. Und wenn man dagegen ankämpft, dann wird es halt irgendwie noch schlimmer. Also ist zumindest jetzt meine Erfahrung.
Also du hast richtig Widerstand gegen deine eigene Schwäche aufgebaut.
Ja, total. Und ich hatte in der Zeit, es war halt Corona, das ist, glaube ich, auch stellvertretend für viele. Ich konnte nicht die Frauengruppen live so leiten, wie das geplant war. Das war alles abgesagt. Ich habe probiert, so ein paar Seespaziergänge zu machen. Da hatte sich dann halt eine Frau angemeldet. Das hatte mich dann auch frustriert. Was ich auch im Nachhinein noch interessant fand, die eine Frau, die sich angemeldet hat, da ging es gerade ein bisschen los mit meiner Depression, ohne dass ich das wusste, die kam einmal so ganz nah an mich ran und ich weiß noch, dass mir das fast ein bisschen unangenehm war und hatte mir dann so erzählt, dass sie ihre Antidepressiva abgesetzt hat und also es hatte eigentlich gar nichts mit dem Seespaziergang zu tun, aber das fand ich dann irgendwie... Ja, das war irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, beziehungsweise ich habe dann irgendwie so gedacht, ha, ja, aber ich werde niemals depressiv oder bin ich froh, dass ich nicht depressiv bin. Also ich habe das so richtig auch wie von mir weggestoßen. Also es war so völlig klar, so wer Antidepressiva nimmt, ist irgendwie schwach oder ach, dem geht es so schlecht und mir geht es ja nicht so schlecht. Und ja. Also da auch so eine Abwehr oder so dagegen.
Das ist spannend.
Ja. Ja, und dann wurde es halt, wie gesagt, immer schlimmer. Also ich habe dann, war ich bei meiner Mutter und habe 4 oder 5 Nächte am Stück nur so 1 bis 3 Stunden geschlafen. Dann bin ich fast wahnsinnig geworden. Und meine Mutter wohnt in der gleichen Straße, wo die Psychiatrie ist in Berlin. Da gab es so eine Notfallsprechstunde und dann bin ich dann in einem Sommermorgen hin. Und so wie so eine innere Stimme hat mir auch gesagt, geh da nicht hin, geh nicht in dieses Feld rein irgendwie. Aber ich habe es dann irgendwie gemacht, weil ich so verzweifelt war, weil ich einfach Ich wollte einfach schlafen und ich konnte nicht. Es war unglaublich. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Und dann war ich da und dann meinte schon der Pfleger zu mir, Sie sind halt depressiv. Und ich habe irgendwie so gedacht, oh, was ist das für ein Idiot? Der kennt mich gar nicht. Der sagt mir jetzt einfach, ich bin depressiv. Ich bin nicht depressiv. Ich habe es auch noch so voll von mir weggestoßen. Und dann meinte auch die Ärztin im Aufnahmegespräch, weil ich hatte dann erzählt, weil ich hatte mich dann auch von meinem Freund getrennt. Ich habe dann erzählt, ja, ich bin selbstständig und jetzt mit Corona und gerade eine Trennung hinter mir und in einer eigenen Wohnung. Und sie so, oh, das sind aber ganz schön viele Dinge, wo es gerade bei Ihnen wackelt. Da wäre es auch mal okay, wenn Sie mal zur Unterstützung ein halbes Jahr Antidepressiva nehmen. Und ich habe so gedacht, nein, also ich nehme garantiert keine Antidepressiva und ich bin auch nicht depressiv. Irgendwie weiß auch nicht, was ich gedacht habe, was ich bin, aber irgendwie ging ja immer weiter. Also sie hatte mir dann so ein leichtes Schlafmittel gegeben, das hat nicht geholfen. Dann hatte ich auch wieder eine Nacht, dann war ich zurück in Leipzig und dachte, ich werde fast verrückt. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht, ich halte es nicht aus, wenn ich am nächsten Morgen in meine alte WG bin, da halt fast zusammengebrochen, habe irgendwie im Nachhinein ein riesen Drama veranstaltet. Und die dann, ja, du gehst jetzt zum Arzt und so. Und dann war ich beim Arzt, bin da wieder halb zusammengebrochen. Die Krankenschwester hat dann irgendwie noch so meine Hand gehalten und ich lag dann so auf der Liege. Und dann kam der Arzt irgendwie rein und hat mir dann halt auch Antidepressiva aufgeschrieben. Und ich hatte dann das Rezept und bin dann damit in die Apotheke und habe geweint und habe gesagt, ja, und ich will das eigentlich nicht nehmen. Und hatte mich noch ein Freund abgeholt, der meinte dann, ja, also die Freundin meiner Mutter, die ist Malerin und nimmt auch Antidepressiva und die malt ganz schöne Bilder und so. Und ich habe so, nein, aber ich nehme keine Antidepressiva. Ich weiß auch nicht, was das war, aber irgendwie hatte ich so einen totalen Widerstand dagegen, weil es mir halt so lange so gut ging und ich so stark war. Und ich wollte einfach nicht die Schwache sein, ich wollte keine Medikamente, ich weiß auch nicht, ich hatte so einen totalen inneren Kampf, den ich nicht aufgelöst gekriegt habe irgendwie. Mhm. Ja.
Aber irgendwie ist es ja weitergegangen.
Ja.
Wie ist denn der Kampf ausgegangen?
Der Kampf hat sich wirklich durchgezogen bis zum Schluss. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, Sachen zu zerreißen, so aus meiner, also jetzt ganz zum Schluss, als ich dann schon eben anderthalb Jahre in diesem Zustand war, habe ich auch zwei meiner Bettbezüge zerrissen nachts. Irgendwie wirklich so voll wahnsinnig. Mhm. Ja, also es ging dann so weit, mein Hausarzt hatte mich halt gezwungen, also er meinte halt, entweder ich gehe am nächsten Tag zum Psychiater oder er holt die Polizei. Also der war irgendwie richtig krass drauf irgendwie, oder ich war krass drauf auch. Und dann bin ich halt so widerwillig zum Psychiater, wollte dem auch gar nicht alles irgendwie erzählen. Und der meinte dann nur irgendwie, ich hatte dann nur erwähnt, ich bin selbstständig und kann jetzt gerade nicht arbeiten mit Corona und so. Und ja, aber eigentlich will ich arbeiten oder irgendwie hatte er rausgehört, dass ich mir Vorwürfe mache und die Schuld bei mir suche, weil dann meinte er, oh, sie machen, geben sich die Schuld. Das klingt aber schon sehr nach Depressionen. Und ich wieder im Nachhinein so lustig. Dann ging irgendwie so eine Odyssee los zu der Zeit, wo ich einfach nicht bei mir war und wo es immer nur um diesen Zustand ging. Dann war ich bei meinem Vater und seiner Freundin. Und habe alles, was die dann irgendwie so gesagt haben, die wollten mir eigentlich ein schönes Wochenende machen. Aber ich war irgendwie total negativ drauf und war dann auch in so einem Kampf, weil die haben mir dann auch so gespiegelt, dass sie das so empfinden, dass ich krank bin. Und das habe ich als irgendwie gewaltvoll empfunden oder als würde ich nicht ganz ernst genommen werden. Das war auch irgendwie eine krasse Erfahrung. Mhm. Und die haben dann auch zu mir gesagt, sie wollen, dass wenn ich wieder in Leipzig bin, dass ich wieder zum Arzt gehe. Und ich hatte ja aber schon beim letzten Mal, ich hatte ja das Gefühl, das bringt mir nichts, wenn ich zum Arzt gehe. Und hatte dann irgendwie auch mehrere Leute, mit denen ich gesprochen hatte. Und jeder hatte irgendwie was anderes gesagt. Ich hatte tatsächlich auch einen Freund, der krasse Erfahrungen mit Antidepressiva gemacht hatten, die ihm nicht gut getan haben. Und der hat mir halt davon abgeraten, was zu nehmen. Und andere Freunde haben halt gesagt, nimm was. Und ja, dann ging es halt, also ich ging dann in so einen Zustand bei mir rein. Ich war dann krankgeschrieben und habe dann über diesen Sommer, also das war im Sommer 2020, meine kognitiven Fähigkeiten so verloren. Also ich konnte dadurch, dass ich davor, hatte ich ja erzählt, so viel Sport gemacht habe, so fit war, so gut auf mich geachtet habe, konnte ich das wirklich ein paar Wochen bis Monate so ausgleichen, immer so wenig zu schlafen. Und dann habe ich auch mal, dann habe ich plötzlich mal, habe ich die Antidepressiva genommen, dann habe ich sie wieder weggelassen, dann habe ich sie wieder genommen. Also ich bin dann halt in so ein Chaos so reingestrudelt, hatte keine Arbeit eben in dem Sinne, hatte keine Struktur, habe immer mehr so den Anschluss verloren ans normale Leben. Ja, und war dann, bin dann eben in so einen Zustand reingeschudelt, wo ich krankgeschrieben war, wo ich dann immer mal alle paar Wochen beim Psychiater war. Der hat mir gesagt, sie sind depressiv und müssen Medikamente nehmen. Und ich habe gesagt, ich bin nicht depressiv und ich nehme keine Medikamente. Und ich war also im Nachhinein wirklich einfach, oder beziehungsweise ich habe die dann auch genommen, aber wie gesagt, dann wieder nicht. Und oh. Und dann war ich halt irgendwie so, die Schlafstörungen haben sich chronifiziert. Das war dann irgendwann normal, dass ich einfach nicht schlafe, dass ich mich nicht richtig versorge, dass ich nicht richtig esse, dass ich mich immer mehr gehen lasse und dass man mit mir nicht mehr so normal reden kann. Ich habe dann irgendwann angefangen, mir ganz dolle Vorwürfe zu machen, dass ich in diesen Zustand gekommen bin und wollte immer die Zeit zurückdrehen. Dann immer zu Freunden und Familie gesagt, ja, ich will gerne die Zeit zurückdrehen, ich will die Zeit zurückdrehen. Ich habe auch einmal, da war mein Nachbar bei mir zum Essen und ich habe geschrien, ich will die Zeit zurückdrehen. Und der konnte damit auch überhaupt nicht um, also der wusste gar nicht, was er machen sollte. Also ich bin sozusagen immer verrückter geworden, kann man eigentlich so sagen. Und habe mich immer so durch die Tage irgendwie gekämpft und bin Internet- und Handysüchtig geworden. Das kam dann noch dazu. Ja. Und ich habe dann angefangen, das ist auch ein krasses Thema, das jetzt so offen zu sagen, aber ich habe dann angefangen, eine Sucht zu entwickeln nach Horrornachrichten und nach Geschichten über depressive Menschen, die sich umgebracht haben. Also ich habe, ja, ich habe dann Artikel gelesen im Internet, und also findet man ja eine Menge, man findet auch eine Menge so Foren, wo Menschen sich austauschen und was schreiben, denen es richtig schlecht geht. Und dann habe ich mir so angewöhnt, stundenlang am Tag in diesen Foren zu lesen oder halt Zeitungsartikel zu lesen über Menschen, die ein Kind verloren haben durch Suizid oder über Menschen, die zum Beispiel, es gibt diesen einen Autor, der hat Chick geschrieben, der hatte einen Gehirntumor und der hat so ganz intensiv Tagebuch darüber geführt, über seine Krankheit. Und das, ja, konnte ich dann irgendwann fast auswendig, so viel habe ich das gelesen. Und ich konnte mich einfach nicht davon lösen. Und dann hatte ich plötzlich, dann hatte ich immer diese Angstzustände dann wieder, die logischerweise, auch weil ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe. Und zwischendurch habe ich immer noch so ein bisschen alibimäßig gearbeitet. Also ich habe dann teilweise auch eine Frauengruppe geleitet, so online. Und kurz davor und danach noch einen Artikel, so einen Horrorartikel irgendwie gelesen. Und die Frauen haben mir dann trotzdem irgendwie gefeedbackt, dass ihnen die Gruppe gefallen hat. Aber ich habe mich natürlich überhaupt nicht gut gefühlt, weil ich einfach nicht authentisch war sozusagen. Und es ist mir auch sehr unangenehm, so darüber zu sprechen, aber es ist halt so war es halt, ja. Und ich habe da drin gesteckt in diesem Horrorzustand und meine Familie war natürlich völlig verzweifelt. Meine Mutter war auch mal zu Besuch, meine Wohnung war verdreckt, ich sah völlig fertig aus. Meine Mutter hat einfach nur geweint und meinte, ich erkenne dich nicht wieder. Ich erkenne dich nicht wieder, hat sie gesagt. Ja.
Ich finde das total mutig und stark, Franzi, dass du das so ansprichst. Also, dass man das auch so nachfühlen kann. Es sind ja zwei krasse Seiten von dir, ne? Die Franzi, die wirklich in totaler Energie und totaler Lebensfreude unterwegs war und dann so tief gestürzt ist, dass sie wirklich, also so in ganz dunkle Sphären eingetaucht ist. Ne? Mhm. Also so diese krassen Gegensätze finde ich so spannend, also wirklich. Darf ich dich mal fragen, ob du in diesem krassen, dunklen Zustand, hast du da Gefühle gehabt? Konntest du irgendwas fühlen? Oder also konntest du Gefühle betiteln? Also ne?
Nee.
Wut oder Trauer? Oder wusstest du gar nicht, was du fühlst?
Also ich konnte halt fühlen, dass ich verzweifelt bin. Ich war auch mal beim Psychiater und ich habe wirklich das halbe Wartezimmer und alles zusammengeheult, weil ich habe wirklich eine Freundin, eine Bekannte später hat mir gesagt, sie hatte mein Weinen gehört und sie meinte, das ging so durch Mark und Bein. Also ich habe halt Verzweiflung, habe ich halt gefühlt und ich habe aber immer noch den Rest von Freude gefühlt, also weil ich halt vorher so viel Freude hatte, habe ich halt immer dieses Ja, aber, also wenn ich so was Schönes erlebt habe und objektiv, das ist halt das Spannende, habe ich in der Zeit eigentlich viele schöne Erlebnisse mit Freunden gehabt. Nur ging es mir dabei halt so schlecht. Also ich hatte ja in den Jahren davor, war ich ja die lebensfrohe Franzi, die irgendwie Scharen von Freunden um sich geschart hat. Und dann habe ich in der Zeit, wo ich krank war, ja nicht viel gearbeitet und halt fast nichts anderes gemacht, außer entweder diese Horrorartikel gelesen oder mich mit Freunden getroffen. Und deswegen war immer noch so diese Restfreude da. Es war immer, wenn was Schönes war, war so, oh, es wäre eigentlich so schön, aber. Also ich habe in mir wie so eine zugedeckelte Freude gespürt. Aber Wut zum Beispiel konnte ich gar nicht fühlen oder nur so in Ansätzen, wenn jemand vielleicht wirklich mal was Doofes gemacht hat. Aber so Gefühlsarbeit in dem Sinne wäre gar nicht so richtig möglich gewesen. Mhm. Ja.
Ich möchte auch noch sagen, Franzi, dass ich das, also dass mich das sehr berührt, dass, wie du das jetzt teilst mit uns, so ganz klar und auch frei und offen darüber sprichst. Das finde ich einfach sehr, ja, mutig, berührend einfach auch. Und das zeigt, zumindest kommt das bei mir dann auch an, dass du wirklich dich da auch in den Prozess schon reinbegeben hast, ne, auch gut und auch jetzt hier eben das so öffentlich zu besprechen. Das ist, zeigt ja auch, dass du bereit bist und dass du ja auch, ne, wie du sagst, du bist ja jetzt auch einen ganz anderen, jetzt bist du wieder eine andere Franzi so und das fände ich jetzt, ja, kannst du ja so ein bisschen sagen, also mich würde noch interessieren, weißt du vielleicht, wie du da reingegangen, also wie konnte das dann kommen, wenn du vorher so eine lebensfrohe Franzi warst eben mit vielen Menschen und wie hast du, kannst du irgendwann sagen, wie das gekippt ist oder ist
ja, also eben nach dem Umzug, also ich bin halt in eine Wohnung alleine gezogen und es muss irgendwas Tiefes, Frühkindliches irgendwie getriggert haben, da bin ich auch noch nicht ganz hinter. Der Psychiater hatte ja die Diagnose bei mir gestellt, endogene Depression, das heißt eine Depression, die eigentlich ohne krassen äußeren Anschein also ohne krassen äußeren Umstand hervortrifft, wo dann einfach was im Gehirn aus der Balance gerät. Und später in der Psychiatrie hatte mir die Psychologin auch gesagt, dass eine endogene Depression eben eine besonders schwere Form der Depression ist, die ohne Medikamente auch schwer zu behandeln ist. Also objektiv gesehen war es halt damals der Umzug, dann, dass ich halt wegen Corona und wenig, also selbst, also Beginn der Selbstständigkeit, so viele Unsicherheiten. Ich hatte dann auch ein Coaching mit meinem Onkel gemacht, der auch selbstständig war und der hatte mich halt sehr entmutigt. Also der hatte den verhängnisvollen Satz zu mir gesagt, wenn ich du wäre, könnte ich gar nicht mehr schlafen. Sozusagen in der Situation, weil ich habe da auch Sozialhilfe bekommen und habe halt eben einfach mit der Selbstständigkeit noch nicht davon leben können. Ich hatte wenig Struktur eben von außen, diese Unsicherheit, Corona, Selbstständigkeit. Dann kam noch die Trennung dazu, dann kam mein 30. Geburtstag, was so ein Cut für mich war. Und das ist vielleicht auch für alle anderen interessant, die zuhören. Man hat ja oft so Ansprüche irgendwie an sich. Gerade wenn man vielleicht auch ein Mensch ist, wo man in der Leistungsgesellschaft bisher irgendwie ganz gut dem genügt hat, was ich ja eigentlich hatte. Ich war eine gute Schülerin, ich war eine gute Studentin. Und dann hatte ich irgendwie so das Bild von mir, ja, wenn man 30 ist, dann ist man in einer Beziehung und also man ist so gesettelt irgendwie und beruflich hat man schon Fuß gefasst. Und das war dann beides bei mir ja so gefühlt weggebrochen. Ich habe auch an meinem 30-jährigen Geburtstag auch geweint. Und mein Onkel hatte mich auch angerufen und ich wollte nicht abnehmen, weil ich mir so vorkam wie so eine Versagerin und dachte, ich will jetzt nicht mit dem sprechen. Und hatte an meinem 30-jährigen Geburtstag auch meine Freundin dann zu mir gesagt, oh Franzi, kannst du mal aufhören, so negativ zu sein? Es ist voll der schöne Tag. Aber es hat irgendwie nichts geholfen. Ich war schon in so einer Negativspirale drin. Irgendwie. Also ja, und dann kam noch dazu, dass ich halt eben Sehtrainerin bin, ja, und mir davor die Brille abtrainiert hatte. Und durch diese Schlafstörungen ist aber in kurzer Zeit die Arbeit von irgendwie 2-3 Jahren Sehtraining gefühlt gekippt. Also es war plötzlich wieder alles verschwommen. Und das hat mich halt richtig deprimiert. Und ich habe aber auch nicht die Hilfe angenommen, mir einfach eine Brille aufzusetzen, sondern ich bin halt durch diese verschwommene Welt dann gelaufen und wollte halt einfach keine Brille aufsetzen. Genau wie ich keine Medikamente nehmen wollte. Ja, und das wäre auch so, also ich würde immer allen Leuten jetzt empfehlen, holt euch Hilfe. Aber man kann halt die Hilfe nur nehmen, wenn man sie bereit ist anzunehmen. Ne? Also ich glaube, Hilfe kann eigentlich von vielen Seiten kommen und die ungewöhnlichsten Dinge oder die unerwartetsten Dinge können auch eine große Hilfe sein, so wie es später bei mir dann mit der Psychiatrie war, wo wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen. Genau, aber ja, so Hilfe anzunehmen, ist auch so ein Learning.
Wann war denn der Punkt, wo du sagst, da ist es dann wieder gekippt und ging wieder so peu à peu vielleicht ein Stückchen wieder aufwärts? Wie war das denn?
Na, es war bei mir so, dass eigentlich für das Aufwärtsging war so eine Zuspitzung nötig. Also ich hatte dann eine Phase, also ich hatte dann zwar schon immer wieder auch so ein paar gute Momente, ich hatte dann irgendwie so einen Café-Job für einen Monat, den ich irgendwie geschafft habe, wo ich aber immer nur dachte, ja, wenn sie herausfinden, in was für einem Zustand ich bin, dann feuern die mich relativ schnell wieder, aber irgendwie hatte ich diesen Café-Job bekommen. Genau, also ich hatte auch immer wieder so dann irgendwie ein paar gute Momente. Und hatte mich dann halt schon so ein bisschen dran gewöhnt, ja auch an meinen Zustand. Und dann gab es aber, und ich weiß nicht mehr warum, ich habe auch echt Erinnerungslücken an die Zeit. Das klingt auch echt krass, aber dann habe ich wirklich eine Woche lang am Stück nur 7, also fast nicht geschlafen, eine Woche. Und habe dann auch irgendwie gedacht, ich habe dann plötzlich so Wahnvorstellungen entwickelt, dass ich unter einem Fluch stehe und dass ich jetzt diese 7 Nächte schaffen muss. Und dann bin ich irgendwie befreit von dem Fluch. Und hatte ich auch wieder eine Nacht, wo die Angstzustände so schlimm waren. Dann habe ich meine beste Freundin morgens um 5:30 angerufen und dann meinte sie, irgendwie, ich kann mich auch, wie gesagt, gar nicht mehr genau daran erinnern. Aber irgendwie sind wir dann zusammen zu dem Ergebnis gekommen, dass ich jetzt in die Klinik muss. Und dann hat sie gesagt, ja, Franzi, wir würden dich abholen und in die Klinik fahren. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ich war einfach nur so fertig. Und dann haben sie mich abgeholt und in die Klinik gefahren. Und habe ich so gesagt, so im Auto, ja, und es wird doch aber alles wieder gut, ne? Und Johanna und Sebastian so, ja, auf jeden Fall. Also das kann jedem mal passieren, dass man einfach mal für 2-3 Wochen so zur Stabilisierung in die Klinik geht. Und dann haben sie mich da abgegeben. Johanna war auch bei dem Aufnahmegespräch mit dabei. Oh, und dann war ich da, da kam dann auch dann später die Chefärzte noch und ich saß, die wollten mich erst wieder nach Hause schicken, weil am Wochenende keine Therapien waren und ich saß aber einfach nur so da, so vollkommen hilflos und bitte, bitte helft mir. Und dann haben sie gesagt, sie bleiben jetzt hier, das ist eine klare Entscheidung. Und dann war ich ab dem Moment, wo ich in der Klinik war und ich habe mich dem so voll hingegeben. Ich war wirklich so, ich kann nicht mehr, jetzt ist der Punkt erreicht, ich wirklich... Helft mir, ich mache auch mit. Und dann haben sie mir halt Medikamente gegeben und vom ersten Moment an, wo ich, also die haben mir halt richtig starke Medikamente gegeben. Und vom ersten Moment an, wo ich da in dieses Isolierzimmer bin ich erst und habe, ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal die Medikamente bekomme, aber ich konnte schlafen. Oh, und ich habe mich so richtig so... so voll hingegeben und dann den Prozess so vertraut, genau. Und dann ging es halt relativ, also ging es wirklich steil bergaufwärts, dann ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Psychiatrie war. Aber das war auch so, mein Psychiater hatte halt schon vor einem Jahr vorgeschlagen, dass ich mal in die Psychiatrie gehe und das war so meine Horrorvorstellung. Ich habe irgendwie so gedacht, oh Gott, und dann bringt sich irgendwie meine Zimmernachbarin um oder Psychiatrie, das ist so ein ganz schrecklicher Ort. Und ich hatte ja auch gesagt, ja, wieso wollen Sie da nicht hin? Und das war für mich einfach nur so eine Horrorvorstellung. Und er hatte damals immer gesagt, Sie sind ein Grenzfall. Wahrscheinlich auch, weil er das Ausmaß, weil ich vielleicht auch noch nicht ganz sehen konnte, wie schlecht es mir wirklich ging. Ja, aber so in dieser Zeit in der Psychiatrie habe ich mich halt, wie man so schön sagt, stabilisiert und ich merkte richtig, wie unter dem Einfluss der Medikamente mein Denken zurückkam. Also mein Denken wurde dann wieder breitflächiger und ich habe plötzlich meine Persönlichkeit wieder erkannt, die vorher, wie ja eben meine Mutter gesagt hatte, ich erkenne dich gar nicht wieder. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wie ich das gefühlt plötzlich wieder ich wurde in dieser Zeit. Ja.
Wow.
Also die haben mich richtig gerettet, so da irgendwie.
Schön.
Und magst du uns mal erzählen, wie das in so einer Klinik ist oder was genau vielleicht du gemacht hast und dir dann noch konkret geholfen hat? Oder ja, du hast ja schon ein bisschen, aber so ein bisschen in Bildern was zu skizzieren, was gerade für diejenigen, die jetzt auch hier zuhören und eben auch solche Vorurteile oder eben Horrorvorstellungen haben, ne? Von Klinik, Psychiatrie, so nach dem Motto, ins Irrenhaus kommen, ne? Oder so, das ist ja sehr, sehr verbreitet. Immer noch.
Ja, genau, in die Klapse, ja. Da gab es auch tatsächlich ein Museum darüber, wo ich leider nicht hingegangen bin, wie die Psychiatrie früher war. Und sie war halt früher auch, glaube ich, echt ein schrecklicher Ort. Und dieser Ruf hält sich halt noch. Genau, also erstmal halt die Medikamente. Also die Krankenschwestern, die standen halt auch immer neben mir, bis ich die auch wirklich genommen habe. Ich habe es ja dann auch wirklich eingesehen. Dann war halt jeden Tag Visite. Also man hatte jeden Tag ein Arztgespräch, wo man über die Medikamentation gesprochen hat. Und der ganze Tag war halt wirklich durchstrukturiert. Also man wurde geweckt von den Krankenschwestern. Dann bist du Blutdruck messen gegangen. Corona-Test haben wir dann auch noch gemacht. Dann gab es verschiedene Therapien, sodass der Tag wirklich durchgetaktet war. Also Ergotherapie, Musiktherapie, Kunsttherapie, es gab Psychoedukation, wo man so was gelernt hat über seine Zustände. Also ich war dann auch in der Angstgruppe und in der Bipolar. Ich habe dann die Diagnose Bipolar bekommen, was ja vielleicht auch schon durchklingt, dass es vielleicht auch so ein bisschen passend ist. Genau, und dann haben wir in den Pausen haben wir Spaziergänge gemacht mit den anderen Patienten oder Tischtennis gespielt oder ich habe dann irgendwie mir in der Ergotherapie Zeitungen ausgeliehen und wir haben mit Pappmaché was gemacht. Und es gab immer Dienste, also es gab einen Pflanzendienst, einen Tischdienst, einen Kühlschrankdienst, wo man den Kühlschrank immer sauber hält. Also man hatte auch immer so kleine Aufgaben irgendwie. Und war noch irgendwas? Genau, dann gab es immer ein paar Abende. Die Woche war freie Abendgestaltung. Da konnte man machen, was man wollte. Und zwei Abende die Woche, da hatten wir noch einmal so Patientenvollversammlung immer. Da haben wir dann abgestimmt, wie wir die Abende gestalten wollen. Also dann haben wir zum Beispiel auch mal so einen Disney-Film geguckt, Alles steht Kopf. Oder dann war ja auch Weihnachtszeit, dann hatten wir, also haben wir selber uns das organisiert, dass wir Plätzchen gebacken haben und drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt haben und so andere Weihnachtsmärchen. Genau, und ja, Bewegungstherapie.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr eigentlich geselligen, abwechslungsreichen, ja, auch eben, wie du sagst, strukturierten, sicheren Zeit.
Also jetzt, ja. Es war wirklich gesellig, also und da war auch wirklich die ganze Breite der Gesellschaft vertreten, also von der Professorin über die Putzfrau, über den Berufssoldaten, Kindererzieherin, waren wirklich alle dabei. Mhm. Und ja, es gab auch eine Bibliothek, da stand auch ein großes Klavier drin. Da durfte ich erst gar nicht hin, weil ich durfte ja auch alleine am Anfang gar nicht raus. Ich durfte immer nur in Begleitung raus. Ja, und ich hatte ich war so verpeilt immer noch und so verspult am Anfang, dass ich musste alles wieder, es fühlte sich so an, als würde ich mich wieder neu zusammensetzen. Und ich habe dann den Spitznamen von einigen bekommen, Luna Lovegood von Harry Potter, die so ein bisschen so in ihrer eigenen Welt irgendwie so lebt. Und ich habe mich, weiß ich noch, dass ich mich richtig so gefühlt habe, als würde ich mich so komplett neu irgendwie wieder so zusammensetzen. Und das, was ich auch ganz spannend fand, von außen, dann habe ich dann teilweise so Anteilnahme dafür bekommen, dass ich in der Psychiatrie bin und oh, und dir geht es so schlecht. Und es tat auch total gut, diese Anteilnahme zu bekommen. Aber ich habe irgendwie gedacht, krass, jetzt bin ich ja eigentlich so auf dem Weg der Besserung. Und davor war ich irgendwie 1,5 Jahre in so einem Horrorzustand. Und da habe ich aber eher manchmal noch was auf die Mütze bekommen, oder ich hatte einmal meine Patentante besucht und die hatte so auch nach dem Motto mir so gesagt, reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen und geh arbeiten, zieh dir was Ordentliches an, such den Job und geh arbeiten. Und als ich dann in der Psychiatrie war, war ich eben so offiziell krank und offensichtlich krank und dann sogar auch noch endlich mit der passenden Diagnose bipolar. Ja.
Das hat sich auf dein, also in dem Sinne, hast du das als gespiegelt bekommen von deinem Umfeld, oder? Also wie unterschiedlich jetzt, ob es offiziell war oder eben nicht, oder? Also
ja.
Wie haben die überhaupt, also die Menschen um dich herum reagiert? Wie viel hast du geteilt, wie viel nicht? Das ist ja auch für viele, ist ja gerade, weil es eben wirklich noch tabuisiert ist, auch wenn es so viele Menschen mittlerweile betrifft. Und ich denke auch gerade noch mal in Corona-Zeiten sagen ja auch die Zahlen vielleicht noch mal verstärkt eben, dass Menschen depressiv geworden sind. Aber wie ist es bei dir gewesen mit deinen Menschen, mit deinen Freunden, Familien? Wie hast du dich da verhalten?
Ja, ich habe das offiziell gemacht. Und also ich habe dann auch ich hatte sogar ein Business-Coaching eigentlich irgendwie ablaufen mit einem. Und dem habe ich das auch erzählt und wollte dann noch in der Psychiatrie weiter das Business-Coaching machen, so über Telegram immer so Sprachnachrichten schicken. Der hatte mir dann noch nur gesagt, oh, aber ich, also du passt selber auf dich auf, ja. Ich bin nicht für dich verantwortlich, wenn das zu viel ist. Also es wussten eigentlich dann alle. Es wussten auch teilweise welche Klientinnen, wo ich eben selbstständig war. Also zwei aus meinem Seekurs, die wussten das auch. Die kannte ich aber auch aus einem anderen Zusammenhang und war mir irgendwie total sicher, dass sie so offen sind. Und es war ganz interessant, weil teilweise waren so eine Reaktion, damit hatte ich auch gar nicht so gerechnet, aber es waren so Reaktionen so spannend, du bist gerade auf einer Forschungsreise, so ungefähr. Oder eine Reaktion war auch von einer Bekannten, oh, jetzt tust du aber mal was richtig Gutes für dich. Oder von einer Freundin, oh, jetzt tust du was richtig, jetzt kümmerst du dich endlich richtig gut um dich. Also das war für mich so auch eine der heilsamsten Reaktionen, dass ich, jetzt kümmerst du dich richtig gut um dich.
Also
Genau.
unterstützend, ne? Unterstützend in dem Weg, gar nicht vorwurfsvoll, ausgrenzend oder so, sondern wirklich
Ja, nee,
ermutigend.
ich habe wirklich, also vorwurfsvoll oder ausgrenzend, also die Erfahrung habe ich null gemacht. Ich habe komischerweise mit meinem besten Freund seit der Zeit, wo ich in der Psychiatrie bin, keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht, ob ihm das irgendwie damals zu viel war oder ob er nicht damit umgehen konnte. Also das ist so eine Sache, die mich auch noch beschäftigt. Aber da weiß ich einfach nichts drüber. Genau, aber ansonsten auch meine Mutter, also meine Familie, die waren erstmal erleichtert. Also, dass ich halt an einem Ort bin, dass die halt, das war ja auch für die anstrengend. Die haben mich immer alle permanent angerufen. Einmal, das werde ich auch nicht vergessen, da hatte mein Vater mich nicht erreicht. Irgendwie zweimal. Und dann hatte ich ihn später am, ich war auch in der Zeit immer total unzuverlässig, ne, weil ich so verpeilt war. Also davor, vor der Psychiatrie. Und dann hatte er mich nicht erreicht. Und dann habe ich richtig so die Angst in seiner Stimme gehört, als er dann so, Franzi, so, das war irgendwie auch krass. Genau, aber ansonsten wirklich sehr unterstützend. Und ja, also auch als ich dann aus der Klinik raus war, habe ich von niemandem irgendwie eine komische Reaktion gehört. Mein Nachbar, der, wo ich in der Story erwähnt hatte, dass, wo ich so geschrien hatte, ich will die Zeit zurückdrehen, der war dann bei mir beim Essen und meinte, was haben die mit dir gemacht? Deine Wohnung ist total ordentlich, dein Essen schmeckt lecker. Du bist ja, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe gesagt, naja, ich hab, war da halt Stabilisierung, Struktur und Medikamente. Und ja, das hat halt eben wirklich gut geholfen und ich würde es auch wirklich jedem empfehlen. Also ich glaube, ich war auch in einer guten Psychiatrie. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Aber jedenfalls ist es nicht so schrecklich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und die Leute wollen einem ja helfen. So. Ja. Ja. Mhm. Genau.
Katja?
Ja, ich würde jetzt einfach noch mal fragen wollen, was du rückblickend auch durch diese dunkle Phase über dich gelernt hast. Also war ja ein Teil, den du von dir nicht kanntest, ne?
Naja, einmal, dass man nie durch ist. Also gerade auch, vielleicht haben wir manchmal die Versuchung, wenn wir so viel spirituelle oder Persönlichkeitsentwicklung machen, dass wir so denken, ah, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich meine Themen gelöst oder so. Und ja, es kann immer wieder was kommen und das auch so zu umarmen und willkommen zu heißen, statt das so wegdrücken zu wollen und halt, ja, es muss mir immer nur gut gehen oder, also es ist halt auch okay, wenn es einmal nicht so gut geht, aber es hilft halt wirklich nicht, in so eine gedankliche Negativspirale zu kommen. Also meine Mutter, ich hatte ja damals dann so das Gefühl, ja, ich bin so eine Versagerin, alle meine Freundinnen sind beruflich so etabliert und ich, meine Selbstständigkeit läuft nicht und ich kriege Sozialhilfe und dann habe ich, und ich bin Single und hatte irgendwie meine Mutter gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich so, also hatte sie mir bei WhatsApp geschrieben und ich so, doch. Und da würde ich halt so auch als Learning wirklich sagen, es stimmt, also wenn wir nicht alles glauben, was wir denken, gerade nicht die negativen Gedanken, es ist wirklich sehr hilfreich. Und diesen negativen Gedankenstrudel, der ist vielleicht nicht immer so leicht aufzuhalten, aber es lohnt sich halt schon, ihn aufzuhalten und es lohnt sich, da auch so Mindset-Arbeit sozusagen zu betreiben, weil ja, es kann einen wirklich ganz schön weit runterreißen, die Gedanken. Mein Psychologe hat auch gesagt, ja, irgendwann wirst du mal ein Buch schreiben, also bei dem ich auch in der Depression so ein bisschen war, irgendwann wirst du ein Buch schreiben, was Denken anrichten kann. Also ich habe halt wirklich gelernt, wie machtvoll Gedanken sind und das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, wie machtvoll das ist. Also ich meine, ich habe ja dann eben diese Horrornachrichten gelesen und in diesen Foren und habe gelesen über Leute, die depressiv waren und welche Medikamente die genommen haben und bin dann so voll in diese Welt eingetaucht und habe mich da voll mit beschäftigt und habe mich dann dadurch halt im Nachhinein da auch immer tiefer so reinbegeben, dass dann halt noch dieser Klassiker, deine wahren Freunde erkennst du, wenn es dir schlecht geht. Ich wusste schon, dass ich gute Freunde habe, aber wie gute Freunde ich eigentlich habe, das hat sich dann nochmal in der Krise halt bewiesen. Also die haben, außer eben der eine Freund, haben alle zu mir gestanden. Es war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also wenn meine Freunde, Freundinnen es jetzt hören, dann nochmal ein Danke auf jeden Fall. Auch wenn ich teilweise, habe ich mir eben auch Mühe gegeben, das zu verbergen. Das hatte ich schon im Vorgespräch so erzählt vor meiner besten Freundin. Die hatte mir das dann, kurz bevor ich in die Klinik bin, hatte sie dann auch gesagt, ja Franzi, du kannst es echt gut verbergen, weil sie hatte es, ich hatte dann teilweise, wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht oder irgendwie was ich mache oder so, habe ich mich dann halt auf die kleinen positiven Dinge, also ich habe dann so künstlich auch teilweise versucht, mich hochzuziehen. Und also es hat mir auch begrenzt gut getan, aber genau, ja, halt habe ihr nicht gesagt, wie schlecht es mir wirklich geht, weil dann hätte ich halt eben 1,5 Jahre lang immer nur sagen müssen, es geht mir schlecht und das hält ja irgendwie keiner aus, so gefühlt. Und genau, also mit den Freunden, mit den Gedanken, also wirklich, also bin ich jetzt, ja. Und halt auch, dass psychische Gesundheit total wichtig ist. Wenn die nicht da ist, dann macht das Leben einfach keinen Spaß. Also Gesundheit ist ja generell wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in unserer Gesellschaft, in unserer ja auch Leistungsgesellschaft, geht es eben oft ja leider, steht ja das Leisten im Vordergrund, statt wie es uns eigentlich geht, ne? Oder jetzt auch, wie mir mein Onkel gesagt hat, ja, ich könnte gar nicht mehr schlafen, wenn ich du wäre, weil ich halt einfach keinen festen Job hatte oder nicht so viel Geld verdient habe. Aber ich meine, das hatte meine Mutter damals auch zu mir gesagt, du bist gesund und du hast tolle Freunde. Also, dass man sich halt auch auf das ausrichtet, was gut ist. Und Gesundheit alleine, dadurch, dass ich jetzt so krank war, 1,5 Jahre, habe ich nochmal gemerkt, ja, einfach wenn wir gesund sind, ist es so ein Geschenk. Also das ist einfach keine Selbstverständlichkeit, gesund zu sein.
Ja. Danke. Danke, Franziska. Du hast ja ganz viele, würde ich mal sagen, Erfahrungen, die jetzt allein, also die du eben durchlebt hast und aus eigener Hand jetzt berichtest, die, also finde ich, ganz wertvoll sind, auch für alle, die zuhören. Und insgesamt, also bin ich ganz ja, begeistert, wie du das jetzt alles so wirkte, das auf mich auch relativ, also so locker erzählt hast. Ganz, ja, auch eben ganz offen. Und dafür also nochmal ein ganz herzliches Danke an dich. Und genau, weil unsere Zeit jetzt sich langsam schon dem Ende neigt für diese Runde.
Ja, aber ich finde, das ist auch wirklich jetzt so das Wichtigste gesagt, also eben für alle, die das jetzt auch hören, also glaubt an euch, es kann einem wirklich auch mal richtig, 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 richtig schlecht gehen und man kommt da aber wieder raus, wenn man Hilfe halt auch annimmt, ne? Und wenn man auch vielleicht auch, also mein Arzt hatte damals auch zu mir gesagt, mein Psychiater, ich möchte sie wirklich bitten, dass sie ihre Erkrankung annehmen, ich möchte sie bitten. Und ich meine, nein, ich bin nicht depressiv. Genau, also ja, einfach den Zustand so zu akzeptieren, irgendwie wie er ist, so, und dann Schritte unternehmen zu können, ja.
Und ich höre da so ein bisschen auch raus für zum Beispiel Angehörige, ja, Familie, also Freunde, die eben vielleicht so Menschen in ihrem Umfeld haben, die depressiv sind oder die in diese so langsam da reinrutschen, in diese dunkle Seite der Seele. Würdest du auch sagen, dass es dann was gut wäre, es eben Hilfe anzubieten und dass eben als Einladung, also nicht mit zu viel oder also in Form von einer Bitte, wie du das gerade von einem Psychiater erzählt hast, oder wie würdest du sagen,
Franziska? Ja, eigentlich finde ich das schön in Form von einer Bitte. Also bitte such dir Hilfe oder ich unterstütze dir dabei. Ich unterstütze dich so lange, bis wir die passende Hilfe für dich gefunden haben. Ich bleibe da, ich weiche nicht von deiner Seite und ich weiß, es kann vielleicht auch eine Weile dauern, weil ich meine auch nicht jede Psychologin oder so ist vielleicht auch gleich die richtige, nicht jede Klinik. Ich war ja auch erst in einer Klinik, die mir nicht geholfen hat. Aber ich halte für dich die Hoffnung hoch, die du gerade selber nicht haben kannst, die halte ich für dich mit hoch. Und ich bitte dich, die Hilfe zu suchen, weil es auch meine Kapazität übersteigt. Genau, und ich fahre dich auch in die Klinik zum Beispiel oder ich telefoniere für dich Psychologen durch und mache für dich Termine, wenn es jetzt wirklich nicht mehr geht. Aber bitte such dir Hilfe und bitte bleib da auch dran, dann, wenn du was gefunden hast, was dir gut tut. Weil es braucht seine Zeit.
Also das ist ja auch eine Form von Zuwendung und Liebe, ne, die da Freunde und Familie geben können. Und wenn man das spürt, vielleicht hat man dann eher den Wunsch tatsächlich auch für sich und vielleicht auch vorrangig erstmal für die anderen, ne, was ja auch helfen kann, erstmal den ersten Schritt zu machen, da in Gang zu kommen, ne, obwohl der Widerstand so groß ist. So schön.
Ja. Wunderbare Schlussworte, finde ich hier. An dieser Stelle wirklich dieser Glaube von jemand anders. Ich glaube an dich, ja. Wenn du vielleicht selber den Glauben gerade nicht mehr an dich spüren kannst, aber dass jemand anders an dich glaubt, das kann wahrscheinlich wirklich helfen, Berge zu versetzen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank, Franziska, für dieses schöne, tiefe Gespräch. Ja, du sprichst für viele und sehr hoffnungsvoll, wie ich finde. Danke.
Ja, danke schön. Danke für die Möglichkeit, meine Erfahrungen zu teilen. Ja.
Sehr gerne und sehr wertvoll, was du hier geteilt hast, wirklich. Vielen, vielen Dank.
Ja. Yeah. Dann alles Liebe auch an alle, die zuhören noch. Und ja, passt gut auf euch auf. Genau. Macht's gut.
Dann erstmal tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen. Katja und Anna.